Herrlich, Hilfe in der Not, die haben wir. Wir sind nicht allein. Und wir sind wieder, Ute hat es schon angekündigt, wir sind weiter in der Reihe über die Frucht des Heiligen Geistes. In unserer großen Reihe über den Heiligen Geist. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Herr, danke, dass du hier bist und dass du das wachsen lassen willst. Und bitte lass jetzt diese Zeit auch dazu dienen, in unserem Herzen, dass Raum wird, das wachsen kann. Deine Frucht, die Frucht des Geistes. Amen. Leute, ich liebe leckere, gute Früchte. Ihr auch? Wow. Und ich bin gespannt, was für Früchte von Gottes Geist wir demnächst unter uns noch mehr wahrnehmen können, was wir ernten können. Und ich brauche euch nicht die Schritte erklären, was vor einer Ernte alles passieren muss, dass man ernten kann. Eine Sache, die betont Paulus, bringt er gut auf den Punkt, finde ich. Einer pflanzt, ein anderer gießt, aber Gott schenkt das Wachstum. 1. Korinther 3. Einer pflanzt, ein anderer gießt, aber Gott schenkt das Wachstum. Das ist in dem Zusammenhang von Evangelisation geschrieben, also davon, anderen Menschen die gute Nachricht von Jesus weiterzusagen. Aber das gilt genauso für die Frucht, auch für die Frucht des Geistes. Wir haben einen Anteil, aber das Wachstum, das schenkt Gott. Deshalb wollen wir jetzt auch nicht nur auf uns schauen, wie schaut das denn aus mit mir und ich und sondern bewusst auch auf Gott schauen. Und wir sehen, Frucht wächst nicht in einem Vakuum. So ermahnt Paulus den jungen Timotheus, übe dich selbst in der Frömmigkeit. Alte Luther-Übersetzung, nehmen wir mal eine modernere, nutze deine Zeit und Kraft, um im Glauben immer stärker zu werden. Das geht auch uns. Wir wachsen, wenn wir uns in eine Richtung einsetzen. Wenn wir üben, wenn wir unsere Kraft da rein investieren. Und das gilt gleichzeitig, dass wir gleichzeitig in Hingabe zu Gott wachsen und in unserem Charakter, dass er seinem Charakter ähnlicher wird. Aber Achtung, wenn wir bei uns den Wunsch nach Wachstum nur auf das Äußere konzentrieren, ohne die innere Verbindung zu Gott als Fundament zu haben, dann werden wir scheitern. Wenn wir uns nur auf das äußerlich Sichtbare konzentrieren, nicht unsere innere Verbindung zu Gott, dann wird das nichts. Dann kommt vielleicht kalte Moral und Gesetzlosigkeit bei raus. Gesetzlichkeit bei raus. Gesetzlosigkeit kommt auch vor. Egal. Oder noch schlimmer, Selbstgerechtigkeit und geistlicher Stolz. Also wir sollten auch die inneren Aspekte der Frucht bewusst in den Blick nehmen, gleichzeitig anstreben mit dem Äußeren. Okay, seid ihr bereit? Wo fangen wir an? Wenn wir an die Frucht des Geistes und an den Heiligen Geist denken, dann ist ja wohl Pfingsten der gute Startpunkt. Pfingsten haben wir bestimmt einigermaßen auf dem Schirm. Vielleicht erinnert ihr euch so ein bisschen an die Pfingstpredigt von Petrus. Was ist passiert? Die Menschen sind im Herzen berührt und fragen sich, was sollen wir machen? 3000 Menschen kommen an dem Tag zum Glauben, werden zur Gemeinde hinzugefügt. Petrus sagt ihnen, sie sollen umkehren, sie sollen sich taufen lassen zur Vergebung ihrer Sünden auf den Namen Jesus. Und dann werden sie die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und was schreibt Lukas dann? Die Leute, die gehen alle direkt all in. Sie bleiben nicht nur bei der einen Sache, die haben da eine Entscheidung getroffen, das hat die bewegt und so, sondern die nehmen das direkt in ihr Leben rein. Sie lassen sich taufen, sie bleiben in der Lehre der Apostel, also in der Auslegung der biblischen Schriften von Gottes Wahrheit, sie leben verbindlich in der Gemeinschaft, sie beten Gott an, zum Beispiel im Abendmahl, und sie pflegen ein lebendiges Gebetsleben, nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern auch in der Gemeinschaft. Finde ich gut, sich den Pfingstbericht nochmal darauf durch den Kopf gehen zu lassen, weil ich meine, das zeigt uns nicht nur, wie die christliche Gemeinde einmal angefangen hat, wie der Heilige Geist kam, sondern auch wie der Heilige Geist heute mehr Raum gewinnt, wie seine Früchte in uns wachsen können. Ich wiederhole das nicht nochmal, vielleicht schaut ihr euch den Pfingstbericht nochmal zu Hause an später. Apostelgeschichte 2. Also bei den Früchten sehen wir eigentlich immer dasselbe. Drei Dinge. Erstens, sie sind im Charakter Gottes verankert. Und zweitens sehen wir es beispielhaft am Sohn Gottes, bei Jesus Christus selbst. Und drittens werden Gottes Leute aufgefordert, das einzuüben. Frage: Ist Treue in Gottes Charakter verankert? Ja, wo denn sonst? Wenn nicht da, wo sonst? Und wir könnten eine eigene Predigtreihe über Gottes Treue starten, aber wir sind schon in der Unterpredigtreihe von der Predigtreihe, also lassen wir das lieber. Vorerst mal. Aber schaut euch einfach mal Gottes Treue mit seinem Volk an. Friedrich der Große fragte mal seinen Leibarzt, nenn er mir doch einen Gottesbeweis, wenn er kann. Altes Deutsch. Nenn er mir doch einen Gottesbeweis, wenn er kann. Der Leibarzt überlegte kurz und sagte, Majestät, die Juden. Obwohl viele und große Völker und Herrscher das Volk Israel ausrotten wollten, die inzwischen selber ausgestorben sind, diese Völker und Herrscher, das Volk Israel, Gottes Volk, er hat es bewahrt. Und das nicht, weil Amerika hinter Israel steht, das ist erst seit ein paar Jahren der Fall und auch nur eingeschränkt, sondern weil Gott uneingeschränkt hinter seinem Volk steht. Ja, bis heute läuft da sehr, sehr viel, was Gott nicht gut gefällt, was nicht gut läuft. Aber deswegen, meine ich, können Juden gemeinsam mit uns Christen 2. Timotheus 2,13 bekennen, wo es heißt, falsche Richtung geklickt, sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er hat seine Treue zugesagt und darauf ist auch Verlass. Und die Ute hat euch schon eine kleine Lektion im Hebräisch gegeben, wie das im Alttestamentlichen das hebräische Wort für treu ist. Im Neuen Testament ist ja auf Griechisch, da ist das Wort Treue auch sehr spannend. Und dieses Wort macht deutlich, diese Person ist absolut vertrauenswürdig. Auf den kannst du dich verlassen. Das ist sein Wesen. Und Leute, ich finde es gigantisch, dass Gott genauso ist. Sein Wort und sein Wesen, die stimmen absolut überein. Der klopft nicht nur fromme Sprüche, sondern der macht auch das, was er sagt. Und manche Menschen wundern sich, wenn immer wieder bestätigt wird, dass das stimmt, was in der Bibel steht. Aber wer Gott kennt als den Treuen, der wundert sich nicht darüber, der freut sich nur. Und wenn du Gott als den Treuen kennenlernen willst, dann geh doch mal per Stichwortsuche durch die Bibel. Bibel-App, Konkordanz oder so. Da kannst du dich ganz schön lange aufhalten und es ist herrlich, Gottes Treue zu studieren. Hey, und viele von uns sind Pfadfinder. Habt ihr in dem Zusammenhang schon mal was von dem Wort Treue gehört? Ein paar grinsen, nicken, schütteln den Kopf. Janis? Der Pfadfinder ist treu. Drittes Pfadfindergesetz. Für uns Pfadfinder ist es also erst recht Ehrensache, uns mit dem Thema Treue zu befassen. Und Gottes Treue, die können wir überall entdecken. Und es ist klasse, sie gemeinsam zu feiern. Psalm 89, 6. Und die Himmel werden, Herr, deine Wunder preisen und deine Treue in der Gemeinde der Heiligen. Deine Treue in der Gemeinde der Heiligen. Denn wer in den Wolken könnte dem Herrn gleichen und dem Herrn gleich sein unter den Himmlischen? Niemand ist auch nur annähernd so treu wie Gott. Niemand ist auch nur annähernd so treu wie Gott. Das war die Folie zu viel, sorry. Also lesen wir es nochmal. Und die Himmel werden, Herr, deine Wunder preisen und deine Treue in der Gemeinde der Heiligen. Denn wer in den Wolken könnte dem Herrn gleichen und dem Herrn gleich sein unter den Himmlischen? Also, niemand ist auch nur annähernd so treu wie Gott. Das könnte uns jetzt entmutigen. Aber ich meine, es kann uns ermutigen. Wieso? Naja, Gott war treu zur 90-jährigen Sarah und schenkt dir ein Kind genauso, wie er versprochen hat. Okay, und was hat das jetzt mit mir zu tun? Hebräer 11,11. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Wenn wir auf Gottes Treue setzen, werden wir auch das Unmögliche erleben. Auch in uns selbst wird die Frucht Treue wachsen. Davon bin ich überzeugt. Vieles, was wir erleben, das sieht nicht nach Gottes Treue aus. Scheint nicht so zu sein. Und jetzt haben wir die Wahl. Entweder wir zweifeln Gottes Charakter an oder wir zweifeln seine Macht an, wie es heute viele Postevangelikale, Ex-Evangelikale oder Anti-Evangelikale tun. Und Abraham, Sarah, Mose, Hiob und so weiter, die hätten viel Grund gehabt, von dem, was sie erleben, Gottes Treue anzuzweifeln. Also entweder wir zweifeln ihn, wir zweifeln seinen Charakter an, oder wir halten an Gottes Charakter fest. Er ist treu, auch wenn ich es gerade nicht sehe und nicht fühle. Das ist die Wahl. Allein, dass wir leben und die Chance haben, von ihm zu hören und dass wir die Chance haben, von ihm weiterzusagen, das ist Gottes Gnade und Treue. Oder Leute, wenn die Neigung der Erde nur einen Grad schräger oder steiler wäre, dann würden wir hier erfrieren oder vertrocknen. Dass wir überhaupt leben können, dass unser Herz schlägt, das ist Gottes Treue. Er hat dich bewahrt bis auf den heutigen Tag. Und das nochmal zu der Erdachse. Ja, da sagen die Wissenschaftler, und die Bibel sagt, Gott hat es so gewollt. Gott hat es so geschaffen und er hält es jeden Tag. Er hält. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und bezweifelst Gottes Treue. Vielleicht bist du gerade in einer extrem belastenden und komplizierten Situation. Vielleicht gibt es Zeiten und Ereignisse in deinem Leben, die fühlen sich so an, dass du denkst, Gott, hier bist oder warst du nicht treu. Und es kann sein, du erzählst mir später davon und mir bleibt die Spucke weg und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und wir als Familie hatten auch schon so eine Zeit, die sich überhaupt nicht nach Gottes Treue angefühlt hat. Aber wisst ihr was? Das ändert nichts an Gottes Treue. Das ändert nichts an Gottes Treue. Und oft benutzt Gott gerade die harten Zeiten, um unseren Charakter wachsen zu lassen, um die Frucht des Geistes in uns wachsen lassen. Wisst ihr, was noch interessant ist? Was auch bei Sarah zu sehen ist und bei Galater 5,22, dem Hauptvers über die Frucht des Geistes. Die Verbindung von Glaube und Treue. Das Wort, was wir hier mit Treue übersetzt finden, das, jetzt kommen wir kurz zu dem Griechischen, das ist dasselbe Wort, was in den übrigen 226 Malen, wo es im Neuen Testament vorkommt, meistens mit Glaube übersetzt wird. Pistis, Treue, Glaube. Hinter Treue und Glauben steckt also dasselbe griechische Wort. Und Glauben heißt, ich verlasse mich auf jemanden. Jemand ist verlässlich. Und wie wir gesehen haben, gibt es einen, der zu 100% verlässlich ist. Und das ist Gott. Denn Treue ist in seinem unwandelbaren Charakter verankert. Deshalb sollte es uns nicht wundern, wenn sich Treue und andere Charaktereigenschaften auf denjenigen abfärben, der nah an Gott dran ist, der eine intensive, enge Freundschaft, Beziehung mit Gott lebt. Seht ihr die Verbindung Treue, Trauen, Trauen, Vertrauen, Vertrauen, Glauben? Wenn wir dem treuen Gott trauen, uns anvertrauen, dann wächst auch seine Treue in uns. Okay, als zweites hatten wir gesagt, der Charakter Gottes, den wir eben gesehen haben, der Charakter Gottes zeigt sich im Sohn Gottes, in Jesus Christus. Der Charakter Gottes zeigt sich im Sohn Gottes. Und das sehen wir schon in den alttestamentlichen Prophetien über Jesus. Das finde ich so cool. In Jesaja 11 zum Beispiel. Jesaja 11, Vers 5. Gerechtigkeit begleitet ihn wie der Gürtel um seine Hüften, Treue wie ein Band um seinen Leib. Und genau das sehen wir bei Jesus. Schon ganz am Anfang, als er sich taufen lassen will, da sagt Johannes der Täufer, ich müsste doch eigentlich von dir getauft werden und du kommst zu mir. Und was antwortet Jesus? Das müssen wir jetzt tun. So erfüllen wir, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Jesus lässt sich nicht davon abbringen, Gottes Gerechtigkeit zu leben. Und seine Treue? Ja, die zeigt sich in all dem, was dann folgt. Wie er treu zu seinen Schafen steht. Auch wenn sie noch so bockig sind. Er liebt sie durch dick und dünn bis zum Ende. Das ist Treue. Liebe Ehemänner, wenn wir solche Ehemänner sind oder werden. Liebe Ehefrauen, wenn ihr solche Ehefrauen seid oder werdet. Und liebe Singles, das Thema Treue hat mit Singlesein leider nichts zu tun. Hat mit Singlesein auch was zu tun. Ja. Bist du deinem möglichen zukünftigen Ehepartner jetzt schon treu? Glücklich, wer so jemanden wie dich später als Partner finden wird. Leute, diese wunderbare Frucht der Treue, die wächst, wenn wir bis zum Ende ganz nah an Jesus dranbleiben. Dem, der auch bis zum Ende treu ist. Ja, wir können das durch die Zeiten und durch die Bibel nachvollziehen. Buchstäblich, bis zum Ende ist er treu. Bis zum Ende des letzten Buches, so beschreibt Johannes in der Offenbarung, Kapitel 19, Jesus am Ende der Zeit. Dann sah ich, dass der Himmel geöffnet war und ich sah ein weißes Pferd. Der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Er richtet und kämpft voller Gerechtigkeit. Für uns erscheint das vielleicht sehr, sehr weit weg, aber Jesus kommt bald. Jesus kommt bald, das hat er angekündigt. Und wenn du dir Sorgen machst über die Zwischenzeit, Jesus ist treu. Er ist treu. Philipper 1,6, ich bin ganz sicher, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und hier kommt der Heilige Geist ins Spiel. Wer ist dieser Der? Dieser Der ist doch der Heilige Geist, der das gute Werk in uns angefangen hat, der unser Herz aufgeschlossen hat, wenn es schon offen ist für Jesus Christus. Also, er hat angefangen, in uns zu wirken und wenn wir ihn lassen, dann bleibt er dran und dann lässt er die Frucht in uns wachsen. Okay, Treue, was nehmen wir jetzt mit? Was nehmen wir für heute und für morgen mit? Was willst du mitnehmen? Erstmal müssen wir leben in einer Gesellschaft, müssen wir sehen, wir leben in einer Gesellschaft, in der Treue nicht unbedingt so zu den höchsten Werten zählt. Gebrochene Versprechen werden doch in unserer Gesellschaft häufig recht sportlich genommen, oder? Zum Beispiel, zum Teil wird Untreue sogar gefördert. Naja, wenn es sich für dich gerade nicht gut anfühlt, treu zu sein, dann sei einfach untreu. Wenn dir die Wahrheit nicht passt, dann erzähl einfach eine alternative Wahrheit. Also Lüge. Das ist der dunkle Hintergrund, auf dem unser Lebensbild gemalt wird. Und Paulus sagt in Philipper 2,15, hier braucht es einen Kontrast vor diesem dunklen Hintergrundbild. Der hat was von Kunst verstanden. Kontrast braucht. Paulus sagt, ihr lebt inmitten eines ungerechten und verkehrten Geschlechts, einer ungerechten, verkehrten Generation. Aus ihr strahlt ihr hervor wie helle Lichter in der Welt. Wörtlich steht da, wie Sterne in der Welt. Finde ich stark. Der Himmel ist nachtschwarz und die Welt ist mindestens genauso schwarz, auch in Bezug auf das Thema Treue. Wie wunderschön leuchtet es da. Gibt es Hoffnung, gibt es Orientierung, wenn Gottes Kinder da einen Kontrast malen, einen Kontrast leben. Und wie soll das bitte schön gehen? Gut, dass Paulus gleich im nächsten Vers weitermacht. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, sagt er. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Und das heißt nicht, dass du mit einer großen Bibel durch die Gegend rennst und sie immer in der Luft herumschwingst. Okay, wenn es dir Spaß macht, kannst du das machen, aber vielmehr könnte es vielleicht bedeuten, dass wir das in unserem Leben widerspiegeln. Dass wir es in unserem Alltag ausleben. Treue in einer untreuen Welt. Liebe in einer Welt voller Lieblosigkeit. Geduld in einer ungeduldigen Welt und so weiter. So bekommen die Leute um uns herum etwas von dieser leckeren Frucht zu schmecken. Diese leckere Frucht des Geistes. Okay, Treue, was heißt das jetzt für uns konkret? Vorhin hatte ich schon mal die Singles angesprochen und ich mache noch mal kurz weiter, denn verheiratete Prediger, sind wir oft in der Gefahr, dann direkt mit Verheirateten anzufangen, mit Beispielen, die mit nicht unbedingt jedem zu tun haben. Und es wird ja auch nicht jeder Single statistisch gesehen heiraten. Also, was bedeutet Treue für Singles? Und ich denke, eine Herausforderung ist mit der häufig gestellten, direkt oder indirekt gestellten Frage, bist du in einer Beziehung? Bist du in einer Beziehung? Und wenn nicht, dann scheint es so, als wäre dir ein drittes Bein gewachsen. Nein, ich bin nicht in einer Beziehung. Leute, das impliziert doch, das macht den Eindruck, als hinge deine Identität davon ab, ob du in einer Beziehung bist. Aber das ist Schwachsinn. Meine Identität ist nicht davon abhängig. Oder sie ist davon abhängig, ob ich in einer Beziehung zu dem auferstandenen Jesus Christus bin. Das schon. Und wie unsere Beziehung, meine Beziehung zu Jesus Christus ist. Und wenn das in meinem Herzen lebendig geworden ist, dann können die Vorteile des Single-Seins Früchte tragen. Die Freiheit, meine Zeit zu gestalten, einzusetzen, mein Maß an Freiheit, Möglichkeiten, Freundschaften zu pflegen, die Chance, großzügig zu sein, wie ich meine Zeit, wie ich meine Kraft, wie ich meine Ressourcen einsetze. Das alles wird ein Ausdruck von Gottes Treue, sowohl für uns, als auch durch uns. Und das Thema Treue ist natürlich genauso wichtig für Verheiratete. Und leider habe ich gerade gestern von einem gläubigen Ehepaar gehört, deren Ehe zerbrochen ist, weil einer untreu geworden ist. Ihr kennt die alle nicht. Und trotzdem kann es uns ermutigen, kann es uns anspornen, kann es uns herausfordern, demütig machen und motivieren, dass wir alles tun, um in der Treue zu wachsen. Also was heißt Treue in der Ehe? Wisst ihr noch, was ihr am Tag eurer Ehe, eurer Hochzeit meine ich, am Tag eurer Hochzeit versprochen habt? Ich liebe das, dieses Versprechen, was sich der Bräutigam der Braut zuerst und dann die Braut dem Bräutigam gibt. Herrlich. Was ich meiner Frau damals versprochen habe, das habe ich längst vergessen. Nein, im Ernst, ich meine, es würde Sinn machen, sich das nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Was habe ich da eigentlich versprochen? Das Eheversprechen ist ein Versprechen. Und dabei geht es nicht darum, ob ich mich an jedem speziellen Tag gerade danach fühle. In guten wie in bösen Zeiten, mal damals gesagt, und ehrlich gesagt, in den guten Zeiten brauchst du kein Versprechen für Treue, denn da klebt man sowieso aneinander. Da geht das automatisch. Aber vielleicht hast du über die Jahre festgestellt, dass der damals so strahlende, wunderschöne, junge, sportliche Mann nicht ganz mal so ist wie damals. Und in der Nacht veranstaltet er Geräusche, von denen es einem gruselig werden kann. Und auch tagsüber geht er dir vielleicht zunehmend auf den Senkel. Ja, ja. Wenn du jetzt auf die Gesellschaft hörst oder auf deine Gefühle, dann gehst du ins Fitnesscenter und suchst dir einen Ersatzmann. Oder du machst ein paar Überstunden im Büro, es wird sich schon jemand finden. Nein. Eheliche Treue heißt, dich niemandem erotisch oder romantisch zu nähern, außer deinem Ehepartner. Auch nicht im Kopf, uneingeschränkt. Und junge Paare können das zum Teil sich gar nicht vorstellen, dass sie sich auch irgendwann mal in jemanden verlieben könnten, außer dem Ehepartner. Frag sie in ein paar Jahren nochmal. Leute, Romantik ist schön, aber wir sollten auch realistisch sein. Deshalb macht es Sinn, bevor es dazu kommt, sich damit auseinanderzusetzen, was würde ich machen, wenn es dazu käme. Und ich sage nur, wenn wir das verheimlichen, wenn wir den Deckel draufsetzen, dann wird der Druck immer größer, bis es irgendwann die Dichtung sprengt. Deswegen sage ich nur eins, es macht Sinn, so früh wie möglich das ans Licht zu bringen. Weil in der Dunkelheit, in der Verborgenheit nimmt die Spannung immer mehr zu. Ich habe mal ein junges Paar begleitet und mit die über dieses Thema gesprochen und da sagte einer der beiden, also wenn das passiert, sag's mir nicht, es könnte sein, ich bring dich um. Die beiden haben sich darauf geeinigt, dass wenn das passiert, dass der andere dann zu einem Seelsorger geht und es anspricht, damit es ans Licht kommt. Das ist auch okay. Leute, wir stehen hier in der Christusgemeinde Schulter an Schulter. Und es gibt Zeiten, da brauchst du eine Schulter, um stehen zu können, um widerstehen zu können, stehen bleiben zu können. Die Pfadfinder unter uns oder wer im letzten Gemeindeurlaub dabei war, der kennt das Spiel Karotten ziehen. Wenn du da nicht zwei Schultern hast, auf jeder Seite einen, wo du dich festhalten kannst, wo du Halt bekommst, aber auch anderen Halt gibst, dann magst du noch so stark sein. Du hältst dich nicht. Du wirst nicht bestehen, wenn der Zug kommt. Der Zug. Okay. Sex ist eine wunderbare Gabe, ein Geschenk Gottes für die Ehe von einem Mann mit seiner Frau. Alles davor oder außerhalb, egal in welcher Form oder Art und Weise, ist diametral entgegen dem, wie Gott ist, entgegen seiner Treue, entgegen seinem Wort und Willen. Entgegen der Treue, die er von uns verlangt und für die er uns befähigen will. Treue ist auch wichtig in Bezug auf unsere Kinder. Oder wenn wir Eltern haben, soll es ja geben, manche haben Eltern. Und auch die Zukunft unserer Kinder wird extrem davon beeinflusst, ob wir treu sind, ob wir auch ihnen treu sind. Lest dazu mal die Sprüche Salomos im Alten Testament, da kommt das immer wieder vor. Aber Achtung, damit ist kein Automatismus verbunden. Wenn wir alles richtig machen, dann werden unsere Kinder so und so. Das heißt, wir haben kein Recht, jemanden zu verurteilen, dessen Kinder auf Abwege geraten. Und wir alle können super dankbar sein, dass Gott so einen langen Atem hat. Auch mit uns. So eine Geduld. Dass er niemanden so schnell fallen lässt. Und falls du dich gerade mit deinem Kind in so einer Situation befinden solltest, dann ist es vielleicht gerade deine größte Herausforderung, treu zu deinem Kind zu sein. Ihm zu signalisieren, meine Tür steht dir immer offen, bedingungslos. Das eine Wort, was auf der Fußmatte vor der Tür steht, heißt willkommen. Und wenn unsere Eltern alt und krank sind, vielleicht altersstarrsinnig werden oder dement, dann heißt es ganz neu, individuell zu buchstabieren, was Treue hier bedeutet. Auch da nicht andere verurteilen, sondern für sich selbst den Weg suchen. Und Treue gehört auch in den ganz normalen Alltag, in den ganz normalen Wahnsinn. Und möchtest du wissen, wie treu du bist? Lieber nicht. Vielleicht doch. Manche meinen ja, wenn es um große Dinge gehen würde, ja, dann wäre ich treu. Bei den Kleinen, da spielt es nicht so eine Rolle. Aber nein, das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir nicht in den kleinen Dingen treu sind, dann werden wir auch in den scheinbar großen Dingen nicht treu sein. Genau das sagt Jesus. Lukas 16. Wer in den kleinen Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinen Dingen unzuverlässig ist, ist es auch in den großen. Also fragen wir uns mal, wenn ich sage, ich rufe zurück, rufe ich dann zurück? Wenn ich sage, ich bin um 8 da, stehe ich um 8 auf der Matte? Wenn ich meinem Kind sage, bei deinem nächsten Fußballspiel, da komme ich und schaue zu, kann sich das Kind wirklich darauf verlassen? Der Prediger Derek Prince meint, Treue ist die Frucht, die am meisten Übung braucht. Und ehrlich gesagt merke ich, dass mir da einiges an Übung noch fehlt. So leicht sage ich, ich bete für dich, aber mache ich es dann auch wirklich? Wie pünktlich bezahle ich meine Rechnung? Ja, aber ich brauchte doch das Geld. Ja, vielleicht brauchte der Handwerker oder Lieferant das Geld auch und du hast es ihm nicht gezahlt. Treue für den Arbeitgeber heißt, dem Angestellten rechtzeitig und angemessenen Lohn zu geben. Treue für den Angestellten heißt, dass ich auch die Stunden arbeite, für die ich bezahlt werde. Aber das ist, glaube ich, bei uns kein Problem bei der Arbeitsmoral hier in der Gemeinde. Sowas habe ich noch nie erlebt. Klammer zu, das ist herrlich. Aber wie schön ist es, wenn unsere Arbeitgeber merken, der redet nicht nur fromm, der läuft nicht nur mit einem Jesus-Shirt rum, sondern der bringt das auch auf die Straße. Das zeigt sich auch in seinem Alltag, dass das echt ist. Der pfuscht nicht, der frisiert keine Rechnung, der redet nicht zweideutig und so weiter. Kurze Zwischenfrage, wie geht's dir so? Wie fühlst du dich gerade? Kann sein, dass einen das ein bisschen runterzieht, sich so damit zu beschäftigen. Wie steht's so mit der Frucht? Bei mir persönlich. Denn wir wissen, eine schöne, reife Frucht, die lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Die sichtbar reife Frucht des Geistes, die würde doch Menschen zeigen, wie gut Gott ist, wie herrlich es ist, die gute Nachricht anzunehmen, Jesus zu vertrauen. Aber wenn es dir geht wie mir, dann stellst du fest, es gibt Bereiche, da ist von der Frucht reichlich wenig zu sehen. Muss man schon genauer hinschauen. Hat mal jemand gerade ein Mikroskop für mich? Warte. Ja, die Frucht ist da. Du denkst dir, wie schön die Frucht sein könnte, nur du fragst dich, wie das werden kann. Hey, und wenn du an dem Punkt bist, dann habe ich eine gute Nachricht. Die ersten zwei Schritte hast du schon gemacht. Erstens, du willst es. Und zweitens, du hast erkannt, dass du noch nicht da bist. Das sind die ersten zwei Schritte. Und Leute, wenn wir wachsen wollen, dann müssen wir zwei Dinge realistisch vor Augen sehen. Das können wir auch gut als Gebet formulieren. Herr, zeig mir, wie ich bin und zeig mir, wie du bist. Zeig mir, wie ich bin und zeig mir, wie du bist. Den ersten Teil haben wir also schon und das ist gut. Gott genau das zu sagen, Herr, ich habe erkannt, dass ich nicht treu bin, dass ich oft nicht treu bin. Dass meine Treue meilenweit von dem entfernt ist, was du von mir möchtest. Und ich möchte. Ich will diese Frucht. Und weil ich meine Lieblosigkeit, meine mangelnde Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, heute besonders die Treue, weil ich erkenne, dass ich in all dem nicht so weit bin, wie ich sollte, wollte. Deshalb bitte ich dich, lass deine Frucht in mir wachsen durch deinen Heiligen Geist. Wolfram, hast du vorher nicht gesagt, wir sollen das einüben, wir sollen uns bemühen? Und jetzt sagst du, wir schaffen das nicht? Ja, wir schaffen es nicht durch unsere Bemühungen, aber Gott lässt es auch nicht wachsen ohne unsere Bemühungen. Wir schaffen es nicht durch unsere Bemühungen, aber Gott lässt es auch nicht wachsen ohne unsere Bemühungen. Fühlt sich das irgendwie paradox an? Ja, das gibt's öfters. Gibt's einige von diesen scheinbaren Widersprüchen. Was sagt Jesus zur Gemeinde in Smyrna am Ende von der Offenbarung? Sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Sei treu bis zum Tod. Das ist mal eine Ermahnung. Das ist ein Ansporn, ein Aufruf. Sei es! Und wie bin ich es? Durch das Wirken des Heiligen Geistes in mir. Dass er es in mir wachsen lässt. Und was heißt es, treu zu deiner Gemeinde oder deinem Hauskreis zu stehen? Naja, wenn sie sich treffen, bist du dabei. Was heißt es, treu in der Anbetung zu sein? Ja, wenn sie singen, wenn sie anbeten, dann mache ich mit. Ich lenke mein Herz dahin, wirklich Gott anzubeten, auch wenn meine Gefühle gerade woanders sind. Und alles, weil ich durch Gottes Gnade dazu fähig gemacht bin. Was heißt es, zu Hause treu zu sein? Ja, wenn ich sage, ich bringe den Müll raus, dann bringe ich auch den Müll raus. Noch eine Sache, die ich sehr ermutigend finde. Ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen Ermutigung gebrauchen. Ich mag immer Ermutigung. Am Ende wird Gott was belohnen? Die Treue. Es geht um Treue, nicht um Erfolg. Das macht mir Mut, denn mit Erfolg kann ich nicht dienen, kann ich nicht viel vorweisen. Vielleicht geht es dir so auch so, dass du denkst, wow, die oder der, was die alles kann, so musizieren hier, wie die Silke, wie die Hostas und die Gabels, das kann ich nicht. So moderieren wie die Ute, könnte ich gern, aber das würde ich nicht packen, das könnte ich nicht. Ja, okay. Brauchst du auch nicht. Gott fragt nur nach der Treue. Wie es Jesus in Matthäus 25 an einer Geschichte veranschaulicht, da ist ein reicher Mann, der will eine Zeit verreisen und der verteilt sein Reichtum, sein Guthaben auf 3 Leute. Und irgendwann, als er wiederkommt, ist der eine, der erste, der hat nichts daraus gemacht, nichts erwirtschaftet. Der zweite, der hat 2 Jahreslöhne dazu verdient. Wow, stark. Aber auch wieder nicht so stark im Vergleich zu dem dritten. Denn der hat mehr als doppelt so viel erwirtschaftet. Der hat 5 Jahreslöhne erwirtschaftet. Könnte sich der zweite denken, ja Mensch, im Vergleich zu dem dritten bin ich nicht weit gekommen. Da wird mich der Herr wohl nicht loben. Aber wer die Geschichte kennt, weiß, dieser reiche Mann, der ins Ausland geht, der steht für Gott. Und was sagt Gott zu dem zweiten und zu dem dritten? Genau dasselbe. Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zur Freude deines Herrn. Wow, was für ein Lob von Gott. Recht so, du treuer Knecht. Jeder von uns hat unterschiedliche Möglichkeiten, wo wir in der Gemeinde, wo wir in unserem Umfeld unsere Treue leben können, wo wir uns überhaupt einbringen können. Und wenn du nicht moderieren kannst wie Ute, ist es okay. Wenn du nicht musizieren kannst wie unsere Bands, ist es okay. Worauf kommt es an? Der Apostel Paulus hat einen Mitarbeiter, den Epaphras. Weiß jemand, was der Epaphras konnte? Hatte der eine besondere Begabung? Weiß das jemand? Ich hätte es nicht gewusst, wenn ich es jetzt nicht direkt vorher gelesen hätte. Es wird uns eine Sache berichtet, die der konnte. Beten. Vielleicht sagst du, Mann, ich kann dies nicht, in der Technik wäre ich keine Hilfe, predigen kann ich nicht, Kindergottesdienst, da würde ich durchdrehen, aber ich kann beten. Ja, super, dann mach das, sei treu in dem, was Gott dir anvertraut. Und Gott wird dich loben, du guter und treuer Knecht. Paulus lobt diesen Epaphras als treuen Diener Christi, Kolosser 1,7. Treuer Diener Christi, was für ein Kompliment. Was gibt es mehr? Mehr gibt es nicht. Und mehr brauchen wir nicht. Aber weniger will ich auch nicht. Und du? Wir beten. Jesus, ich danke dir, dass du nicht aus uns irgendwas rausquetschen willst, was nicht in uns drin ist, sondern dass du uns deinen Geist gibst, dass die Frucht des Geistes in uns wachsen kann. Ich danke dir, dass du die Treue vorgelebt hast. Du warst treu bis zum Tod. Du bist nicht den einfachen Weg gegangen, sondern den richtigen Weg. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, an dir dran zu bleiben, dass wir so durch dich aus deiner Kraft auch Treue leben können. Und wir preisen dich als den treuen Gott. Wir preisen dich, dass wir nah an dir dran sein dürfen und dass du dadurch auf uns abfärbst und dass wir es genießen dürfen, in deiner Gegenwart zu sein, weil du gut bist, weil du die Liebe bist und weil du treu bist. In Jesu Namen. Amen.